Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, dort die Verse 2 bis 10 in unserer Bibel im Neuen Testament auf der Seite 242, wer mitlesen möchte. Dort schreibt der Apostel Paulus: Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem künftigen Zorn errettet. Amen. Liebe Gemeinde, während eines Urlaubs konnten wir mal bei so einem mittelalterlichen Spektakel in Memmingen, war es glaube ich, zuschauen. Und bei dieser Gelegenheit wurde auch vorgeführt, wie man im Mittelalter Münzen prägte. Da ließ man einen zentnerschweren Hammer mehrere Meter auf ein kleines Metallstück aus Kupfer oder Silber heruntersausen, um die gewünschte Prägung zu erzielen. Warum ich das erzähle? Weil genau dieses Stichwort von der Prägung, Typos im Griechischen, in unserem Abschnitt verwendet ist. Die Menschen in Thessalonich sind vom christlichen Glauben geprägt zu einem Vorbild für die ganze Umgegend, für ganz Mazedonien und darüber hinaus geworden. In diesem Fall ein gutes Vorbild, während sie nur ein paar Monate vorher wohl noch ganz anders unterwegs, ganz anders geprägt waren. Sie waren ja erst durch Paulus zum christlichen Glauben gekommen, der jetzt auf seiner zweiten Missionsreise in Korinth war und von dort aus zurückschrieb. Dass wir alle in unserer Kindheit und Jugend und auch noch später von den Einflüssen unserer Zeit geprägt werden, ist eine Allerweltsweisheit. Neulich kamen wir schon einmal drauf, dass heute bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Verdickung im Gehirn erkennbar stärker ausgebildet und ausgeprägt ist, die den Daumen steuert. Dort sind mehr Synapsen, dort gibt es mehr Verbindungen im Kopf. Ja, warum? Weil man mit den Daumen die Tastatur im Handy bedienen muss. Deswegen hat sich das Gehirn darauf eingestellt. Ich habe noch einen alten Daumen, bei mir ist er nicht so beweglich. Ja, aber bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen sieht es anders aus. Da ist der Daumen viel flotter drauf und das hat Spuren, Prägungen im Gehirn hinterlassen. So geht das. Manche dieser heutigen Prägungen sind gut, manche sind weniger gut. So lässt heute vielfach die Sprachentwicklung zu wünschen übrig. Wenn ich unsere Erzieherinnen im Kindergarten frage, dann sagen sie mir das. Und auch die Feinmotorik lässt bei den Kleinen nach. Auf manche dieser Prägungen haben wir kaum Einfluss, auf andere Prägungen schon. Und da bietet uns unser Abschnitt eine Lebensprägung in mehreren Facetten und Schattierungen an, die es in sich hat, die man wählen kann, auf die man zugreifen kann, oder aber man kann es bleiben lassen, für sich und seine Kinder. Eine erste positive Prägung möchte ich so überschreiben. Paulus ist geprägt von der Dankbarkeit. Man kann sagen, die 9 Verse unseres Abschnittes sind ein einziger Dank. Das hängt damit zusammen, dass Paulus, nachdem er schon nach ein paar Wochen diese Stadt Thessalonich hatte fluchtartig verlassen müssen, in großer Sorge war, ob denn die blutjunge christliche Gemeinde dort angesichts des Widerspruchs überhaupt noch existiert, ob sie es noch gibt. Deshalb hat er auch seinen Mitarbeiter Timotheus von Athen extra zurückgeschickt nach Thessalonich, heute Thessaloniki. Als der nun in Korinth Paulus wieder erreichte und gute Nachrichten aus Thessalonich brachte, war seine übergroße Dankbarkeit wohl der Anlass, dass Paulus sich hinsetzte und eben diesen Brief verfasst hat, aus Dankbarkeit. Die Christen dort gibt es noch. Aber seine Dankbarkeit begegnet uns ja nicht nur hier. Fast alle seine Briefe fängt Paulus so an. Mit einem großen Dank. Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken, dass Dankbarkeit ein Grundkennzeichen des christlichen Glaubens überhaupt ist. Ja, eigentlich das Einzige, was wir tun können, weil uns Gott alles schenkt. Die wichtigsten Dinge im Leben sind Geschenke. Keiner kann sie kaufen. Leib, Seele, Geist, alles Geschenke. Unsere Familien um uns herum, insbesondere unsere Kinder, einzigartige Wunderwerke Gottes. Wer behauptet, er könne auch nur die Nahrung und die Gesundheit seiner Kinder irgendwie selber bewerkstelligen, der lügt einfach. Kann er nicht. Das sind Geschenke. Genauso sagt das Neue Testament, kriegen wir die Versöhnung mit Gott trotz unserer vielfältigen menschlichen Querschüsse. Letzten Sonntag war der verhängnisvolle Neid des Kain auf Abel dran. Durch Jesus, den Versöhner, voll uns ganz geschenkt. Wir kriegen die Versöhnung mit Gott geschenkt. Und unsere Dankbarkeit ist das Einzige, was sich Jesus als unsere Antwort dafür wünscht. Kein Wunder, dass Dank- und Loblieder ein Großteil unseres Gesangbuches ausmachen, genauso wie einen Großteil der vielen Bände Feiert Jesus, mit denen wir ja an die Leinwand projiziert, auch singen. Alles Lob- und Danklieder. Christsein und auch in schwierigen Zeiten nicht vergessen, wofür man dankbar sein kann, das gehört einfach zusammen. Ich erinnere mich noch gut, wie ganz am Anfang meines Studiums noch die letzten Wellen der Studentenrevolution über Tübingen hinweg rollten. Einmal kam es auch zu einer Aktion in unserem Hörsaal. Um was es ging, weiß ich nicht mehr. Aber an das persönliche Gespräch mit einem aufgebrachten Studenten erinnere ich mich schon noch, wie er seinem Zorn Luft machte und dass ich seine ganze Unzufriedenheit und Wut nicht richtig verstand, dass ich seinen Zorn und seine Undankbarkeit meine Dankbarkeit gegenüberstellte, überhaupt studieren zu dürfen. Meine Eltern hätten mir mit 4 Geschwistern ohne BAföG keine so teure Ausbildung finanzieren können. Geprägt gewesen zu sein von der Dankbarkeit, die ich im Elternhaus und in der christlichen Jugendarbeit kennengelernt hatte, das spielte dabei bestimmt auch eine Rolle in diesem Gespräch. Geprägt von der Dankbarkeit. Ein zweiter Punkt, wovon ich geprägt sein möchte, von der Wertschätzung. von der Wertschätzung. Unser Abschnitt ist voll Lob für die jungen Christen von Thessalonich. Paulus freut sich an ihrem Werk im Glauben, ihrer Arbeit in der Liebe und ihrer Geduld in der Hoffnung, um nur einen Zusammenhang aus unserem Abschnitt zu nennen. Das fällt uns oft viel schwerer, das Gute und Positive zu sehen und zu loben. Und als Schwaben allemal, wo ja nicht geschimpft angeblich schon genug gelobt ist, der Paulus macht es definitiv anders. Er ist voll Lob und ausgesprochenem Dank. Wir sind da eher drauf wie jener Mann, der vor vielen Jahrzehnten einen Gärtner beschäftigt hat. In der Zeit, als das Telefon noch in den Kinderschuhen steckte und die Stimmen ziemlich verzerrt rüberkamen, rief der Gärtner bei seinem Chef an und fragte: Brauchen Sie einen neuen Gärtner? Darauf der Chef: Nein, wir haben einen ausgezeichneten Gärtner und wir sind sehr mit ihm zufrieden. Aber wer sind Sie denn überhaupt? Darauf der Mann auf der anderen Seite der Leitung: Ich bin Ihr Gärtner und wollte nur mal hören, ob Sie mit mir zufrieden sind. Von Paulus jedenfalls kann man das lernen, dass er sich an allem Positiven freut, dass ihm über die Christen in Thessalonich berichtet wurde und das auch zum Ausdruck brachte. Davon kann man sich nur prägen lassen, von solcher Wertschätzung. Aber ich glaube, bei Paulus steckt noch mehr dahinter. Da geht es nicht nur darum, mit Lob nicht zu sparen, Menschen gegenüber, sondern der überall spürbare Wille von Jesus steckt dahinter. Seine Liebe jedem Menschen zuzuwenden, besonders deutlich ist das im Blick auf die Kinder und im Blick auf die Menschen, die sich irgendwie an den Rand der Gesellschaft manövriert hatten. Auch Zachäus, der Exponierteste unter den Verachteten, war für ihn ein Sohn Abrahams, und den Kindern gehört für Jesus das Reich Gottes. Während sonst ein Menschenleben im Römischen Reich nur als billige Wegwerfware galt. Bei den Gladiatorenkämpfen allein im Kolosseum starben Tausende zur Volksbelustigung. So ließen wir es uns im Mai bei unserer Reise sagen. Nicht weniger verächtlich ging man mit Neugeborenen um, die einfach übrig waren. Die einfach übrig waren. Wie anders jene Begebenheit, die sich noch zu DDR-Zeiten abspielte. Da lag eine junge Christin in der Frauenklinik, als eine weitere Frau in ihr Zimmer geschoben wurde. Die andere sagte so jovial dahin: Morgen sind Sie mich wieder los, ich muss nur das Kind wegmachen lassen. Die junge Christin erschrak so, dass sie lange nichts sagte, aber dann ergab sich ein Gespräch. Tun Sie es nicht, Sie werden darüber nicht froh. Doch die andere reagierte abweisend: Ich habe mich so entschieden und dabei bleibt's. Ich bin noch in der Ausbildung, wer soll denn dann für das Kind sorgen? Schließlich wagte die andere noch einmal einen Vorstoß. Ich habe 3 Kinder. Ich könnte ihres noch mitversorgen. Wir würden es bei uns aufnehmen, bis sie die Möglichkeit haben, es selber zu versorgen. Und tatsächlich, die Bettnachbarin ließ sich darauf ein. Der kleine Junge wuchs in der christlichen Familie auf und seine Mutter war dort zu Gast, so oft sie konnte. Mutter und Sohn wandten sich dem christlichen Glauben auch zu. Der Junge von damals hat in der Zwischenzeit Theologie studiert und arbeitet für eine christliche Missionsgesellschaft. Von dieser Wertschätzung Jesu, der lieber ans Kreuz ging, als einen Menschen aufzugeben, die Kinder nicht, die Außenseiter nicht, mit der Zachäus einer war, niemand gab er auf, möchte ich auch geprägt sein. Eine Wertschätzung, die sich in den Worten des Paulus widerspiegelt. Ein Drittes kann uns prägen, muss es aber nicht. Ich kann mir und meinen Kindern gute christliche Vorbilder vorenthalten, ersparen, wie auch immer, indem ich ihnen nicht aus der Kinderbibel vorlese, nicht mit ihnen bete, sie nicht in den Kindergottesdienst oder die Jungschar schicke. Wie gesagt, manche Prägungen heute sind zwangsläufig. Die nimmt man einfach mit, wahrscheinlich eben, wie gesagt, den verdickten Punkt im Gehirn, wo der Daumen gesteuert wird, das kriegt heute jeder mit. Manche kann man suchen und manche kann man umgehen. Aber es ist auf jeden Fall das Angebot da. Und das möchte ich überschreiben mit der Überschrift geprägte Vorbilder. Weil wir es von Thessalonich heute haben, der heutigen Millionenstadt. Ein Beispiel aus der weiteren Geschichte dieser Stadt. Aus dieser Stadt ging später ein Brüderpaar hervor, von denen der eine bis heute den Schriftzeichen eines großen Volkes den Namen gibt. Die beiden Brüder hießen Kyrill und Methodius und ließen sich von Thessalonich als Missionare nach Böhmen und zu den Slawen senden. Unermüdlich setzten sich die beiden dafür ein, dass diesen Völkern das Evangelium in ihrer eigenen Muttersprache verkündigt würde. Dafür musste zuerst eine Schrift, das kyrillische Alphabet, erfunden und dann die Bibel ins Slawische übersetzt werden. Kyrill begann das große Werk, erfand die Buchstaben und dann schuf er die Bibelübersetzung in dem Rang der Bibelübersetzung Martin Luthers ins Deutsche gleichkommend. Und sein Bruder, der wegen seiner Liebe zu den Völkern des Ostens aus Missgunst von den bayerischen Bischöfen 2,5 Jahre ins Gefängnis geworfen wurde, konnte nach dem Tod seines Bruders tatsächlich die slawische Bibelübersetzung vollenden. Noch heute hat Russland sein Alphabet und seine Sprache von diesen beiden Brüdern, die aus Liebe zu den Menschen so unterwegs waren, um ihnen die Liebe Jesu Christi weiterzugeben. Vorbilder, die zeigen, was die Liebe, die von Jesus kommt, vermag. Aber man muss es wollen. Sich von solchen Vorbildern, biblischen und nachbiblischen, prägen zu lassen. Und unseren Kindern versuchen, das zu vermitteln. Einen letzten Punkt möchte ich überschreiben mit dem Satz, geprägt von gewisser Hoffnung. Am Schluss unseres Abschnitts kommt Paulus auf die Hoffnung der Thessalonicher zu sprechen, die ihren gewissen Grund in der Auferweckung Jesu von den Toten hat, weil wir einen auferstandenen und lebendigen Herrn haben. Deshalb gehört ihm die Zukunft. Deshalb hat auch seine Gemeinde Zukunft. Und jeder Einzelne, der an ihn glaubt, hat eine Zukunft auch über die Todesgrenze hinaus. Beim Aufräumen in den Sommerferien fiel mir ein Zeitungsartikel in die Hände, den ich einst aufgehoben habe. So ein langer Streifen. Oben drüber steht das Datum. 13. Januar 1989. Das ist schon eine Weile her, nämlich fast 30 Jahre. Darüber steht die Überschrift Kirche ohne Zukunft? Fragezeichen. Doch 30 Jahre später gibt es in Heidelberg noch immer eine Gemeinde, sogar eine volkskirchliche, mitten im Ort, hinter deren Zukunft man schon damals ein Fragezeichen gemacht hat. Zwar wissen wir nicht, wie und wo der lebendige Herr seine Kirche weiter baut, aber dass er sie bis ans Ende dieser Weltzeit erhält, das ist von ihm selbst versprochen. Und als sie 30 Jahre nach dem Fragezeichen in Heiderbach und auch in Thalheim noch nicht ausgestorben ist, das ist ein kleines Indiz dafür. Geprägt von gewisser Hoffnung. Das kann man auch persönlich zuspitzen. Bis zur Hoffnung Einzelner angesichts lebensbedrohlicher Situationen. Ich habe auch noch eine Zukunft dann, wenn mein Weg hier zu Ende sein sollte. Ein deutsches Ehepaar, Helmrich mit Namen, hat von 1938 an immer wieder jüdische Mitmenschen in ihrer Familie aufgenommen und damit bis zum Kriegsende vielen das Leben gerettet. Anschließend wurde diese Familie Helmrich gefragt, warum habt ihr das getan? Warum habt ihr euch und eure Kinder, die saßen ja auch am Familientisch, in so große Gefahr gebracht? Da sagten die zwei, wir haben eine Woche lang mit uns gerungen, bis die Entscheidung feststand. Es wäre für unsere Kinder besser, haben sie gesagt, tote Eltern zu haben als feige Eltern. Es wäre für unsere Kinder besser, tote Eltern zu haben als feige Eltern. Von der Glaubenseinstellung dieses Ehepaars weiß ich nichts. Aber eines ist sicher, von Menschen, die für sich auch eine Zukunft jenseits des Todes sehen, ist ein solches Bekenntnis eher zu erwarten. Zugleich ein Zeugnis dafür, was wir in unserer Zeit auch brauchen würden. Mehr Menschen, die wissen, was gute Prägung ist. Auch Jesus prägt bis heute, und zwar wie kein anderer, mit seiner Überzeugung, mit seiner Liebe bis in den Tod, prägt er bis heute Menschen. Zum Schluss noch einmal unsere Ausgangsfrage. Geprägt werden wir alle mal. Jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene wird von den Einflüssen seiner Zeit geprägt. Nur von was? Manches nimmt Einfluss auf uns, Gutes und Schlechtes, ohne dass wir es verhindern können. Anderes können wir bewusst wählen für uns und unsere Kinder. Paulus hat uns an sich und seiner Gemeinde in Thessalonich eine wunderbare Prägung vorgestellt, die wir wählen können. Geprägt von der Dankbarkeit, von Wertschätzung, von guten Vorbildern, geprägt von einer gewissen Hoffnung, was für ein Angebot für uns und unsere Kinder. Amen.